Ich bete noch einmal. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du das alles bist, was wir gesungen haben, wie wir dich beschrieben haben in den Liedern. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns bewegst durch deine Liebe, die ja schon durch unser Leben weht, die da ist. Amen. Es gibt einen Film von 1993, der ist aber irgendwie so sehr berühmt, obwohl den Film, glaube ich, gar nicht so viele Menschen gesehen haben. Täglich grüßt das Murmeltier. Wer hat den gesehen, den Film? Okay, ja, 50% würde ich mal tippen. Die anderen sind erst danach geboren. Gut. Es geht um einen Mann, der wacht morgens auf und das heißt, das mit dem Murmeltier kommt nur, weil das so eine Wettervorhersage oder wie der Winter wird, glaube ich. Und er lebt diesen Tag immer wieder. Der wird also morgens geweckt, egal was vorher war, und derselbe Tag beginnt nochmal. Jeden Tag, immer das Gleiche. Jeden Tag geht der Tag wieder von vorne los. Obwohl, das stimmt so nicht. Weil er wacht immer auf mit den Erfahrungen, die er gemacht hat. Also er ist immer ein Stückchen weiter. Er weiß also, was passiert. Inzwischen kann er sich auch sehr viel rausnehmen, weil er weiß, naja, morgen wache ich wieder auf. Und die anderen können sich nicht daran erinnern. Und so geht das dann irgendwie immer weiter. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie der ausgeht. Aber vielleicht habt ihr so einen ähnlichen Gedanken auch schon mal gehabt, dass ihr, also jetzt sprechen wir die vor 1993 geboren sind, an, dass man denkt, oh, jetzt wäre ich gern nochmal Jugendlicher oder Jugendliche, nur mit der Erfahrung und dem Wissen von heute. Das wäre cool. Da würde ich so manches vielleicht anders machen, als ich es damals getan habe. Vielleicht würde ich so manches auch gar nicht mehr machen. Und vielleicht kommt dann dieser Gedanke, das hätte auch nicht sein müssen, was so passiert ist in meinem Leben. Aber vielleicht musste das sein. Wir haben eben den Text vom Abram gehört. Abram und Abraham sind ein und dieselbe Person. Am Anfang Vater vieler, das bedeutet der Name, und Abraham, dazu wurde er erst Vater der Nationen. Es kann sein, dass er das auch so gedacht hat. Und bevor wir da noch ein bisschen genauer in dieses 13. Kapitel einsteigen, gucken wir noch mal ein bisschen nach vorne für alle, die diese Geschichte nicht ganz parat haben, die Hintergrundgeschichte sozusagen. Abram, da ist man ganz am Anfang der Bibel, Genesis, 1. Mose, das ist ja schon, da hat man erst ein paar Seiten und da kommt noch der ganze Rest der Bibel, also wir sind wirklich ganz weit vorne. Die Menschen von Gott geschaffen, haben sich von ihm abgewandt, Gott ist unbekannt für sie geworden, andere Götter werden verehrt und dann kommt es zum Turmbau zu Babel. Totales Durcheinander daraufhin. Und Gott ist mit der Situation nicht zufrieden, sucht sich einen Menschen aus, einen Mann aus, den er gebrauchen kann und dann fällt die Wahl auf Abram. Soweit die biblische Geschichte, der Hintergrund. Ein Mann, und das ist die Beschreibung von Abram, ein Mann, der mutig ist, der vertrauen kann und der andere begeistert. Das sind die Kriterien für Abraham. Abraham wird berufen. Es gibt das auch verfilmt. Ich habe ja schon, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ein Foto rausgesucht von Abraham. War nicht so leicht zu finden, aber habe eins gefunden. Aber in dieser Verfilmung, da ist es so, dass der Abraham dann zu seinem Vater Terach kommt und sein Bruder Nahor sitzt daneben. Auch ein schöner Name, wenn jemand noch einen Namen für einen Jungen sucht. Nahor oder die Frau von Nahor, Milka, das kennen wir. Also es war die Schwägerin von Abram. Und dann erzählt er vom Reden Gottes, Abram. Erzählt er seinem Vater, seiner Familie. Das sind diese Stellen, die man in der Bibel dann so vielleicht mal ein bisschen zu schnell überliest. Da steht da, und Gott sprach zu ihm, zu Abram. Und der Herr sagte Abraham. Und man fragt sich, wenn man genauer hinschaut, ja wie denn? Wie hat er das denn gemacht? Als Nahor das hört in diesem Film, dann rastet er aus und sagt, das ist ja schön, schön für dich, aber du musst erstmal deinen Gott kennenlernen. Du kennst ihn ja gar nicht und jetzt, ohne ihn zu kennen, da befiehlt er dir schon mit allem, was du hast, aufzubrechen und wegzugehen und einfach uns zurückzulassen. Das ist doch verrückt. Soweit aus dem Film. Aber Abraham glaubt dem Wort Gottes, das war ja noch kein Buch. Das gab es noch nicht in Genesis 12, 13. Das gab es noch nicht, aber er hat die Stimme Gottes gehört und er hält daran fest. Es ist ihm ganz klar, dass diese Stimme von einem Gott, den ich nicht kenne, so viel Autorität besitzt, um mir zu sagen, was ich mit meinem Leben machen soll. Das war wirklich ein Mann, der vertrauen kann, würde ich mal sagen. Und er hält daran fest. Es ist eine Überzeugung. Abraham hat eine ganz persönliche Berufung bekommen. Ein Ruf, den er gehört hat, geh in das und das Land. Das waren durchaus riesige Strecken, zu Fuß vor allem, die er zurückzulegen hatte. Es ist eine Überzeugung für ihn. Verlass dein Land und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen. Das kommt zweimal. Sehr persönlich, sehr konkret. Das wünschen wir uns doch manchmal, oder? Also jetzt sprechen wir für die Menschen, die mit Jesus unterwegs sind oder an Gott glauben. Das wünschen wir uns doch auch, dass Gott so deutlich zu uns redet, dass wir sagen, jawohl, ich habe es gehört, egal was ihr sagt, ob ihr euch aufregt oder sagt, das ist doch verrückt, dass Gott uns eine klare Ansage macht. Das wär's, ne? Oder? Habe ich jedenfalls schon häufig gehört. Ein direktes Reden zu Gott. Und dann, was ist meine Berufung? Was ist mein Auftrag? Was soll ich denn so tun in Gottes großem Gefüge? Das fragen wir uns ja auch als Gemeinde immer wieder. Gemeinschaft der Gläubigen, die Ekklesia, so wird das genannt, das Wort. Das bedeutet, die wird auch beschrieben, die Herausgerufene. Also die nicht mehr mit allem so mit dabei ist, sondern die Gemeinde Gottes ist die Herausgerufene. Ja, aber wohin und mit welchem Auftrag eigentlich? Was ist unser Ruf? Was ist dein Ruf? Laut Jesus geht es darum, die Welt zu retten. Mehr nicht. Einfach nur die Welt retten. Winfried Gruhler, ein ehemaliger Pastor, der hat mal geschrieben, Glaube ist die erste Antwort auf das, was wir von Gott hören. Glauben können wir, wenn wir auf Gottes Reden achten. Und ich frage, welchen Stimmen in meinem Alltag schenke ich Aufmerksamkeit und Gehör? Die Berufung, den Ruf zu hören, ist ja erst das eine. Vielleicht haben das schon Menschen so erlebt und könnten das berichten. Aber was kommt dann? Dann braucht es Mut. Es gibt eine berühmte Geschichte aus der Bibel, wo ein sehr reicher junger Mann zu Jesus kommt, oh, ich will alles machen, was du willst und so. Aber wollte er dann doch nicht, hat er sich dann doch nicht getraut. Da fehlte ihm eben das, was Abraham so ausgezeichnet hat, dieses Vertrauen, Gott wird mich versorgen. Selbst wenn ich meinen ganzen Reichtum auf ihn werfe oder loslasse, selbst dann wird Gott mich versorgen. Nahor sagt ja in diesem Film zu Abraham, das ist verrückt. Das ist verrückt. Gottes Ruf zu folgen, total verrückt. In Lukas 14 sagt Jesus, und jetzt wird es richtig verrückt, wer zu mir kommt, dem muss alles andere unwichtig werden. Sein Vater, seine Mutter, Frau und Kinder, Mann und Kinder, Brüder und Schwester, ja sogar das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Verrückt, oder? Das ist schon eine ganze Menge. Richtig krass. Krass sagt man heute nicht mehr, ne? Nee, cringe ist es auf jeden Fall. Jesus über allem. Gehen wir so mit Gottes Reden um? Weil das ist ja das, was euch viele immer wünschen. Och, Gott müsste mir einen Zettel vom Himmel schicken, dann wüsste ich und dann wäre es genau das. Aber wenn wir überlegen, was das für Konsequenzen hat, wollen wir es wirklich immer noch? Abraham ist ja ein großes Vorbild, Glaubensvorbild, das kann man sogar im Neuen Testament lesen. Da ging Abraham los, wie der Herr es ihm befohlen hatte, als wenn nichts wäre. Zack, losmarschiert. Als Motivation schenkt und verspricht Gott ihm Segen, Gelingen, Reichtum sogar, wenn er das tut. Und er tut's. Gottes Berufung und auch die Segensverheißung geben Abrahams Leben seine Bedeutung. Er verspricht guten und ermutigenden und mit lebensfördernden Worten, was auf ihn wartet. Er schafft die Ereignisse und Umstände, die das Leben bereichern und wichtig machen. Seine Berufung zu hören und zu kennen ist das eine, sie zu leben, etwas ganz anderes. Aber die Geschichte geht weiter. Abraham zieht also los und kommt dann irgendwann in dieses Land Kanaan. Und dort erneuert Gott sein Versprechen. Hier, schau dich um, dieses Land, das werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Und Abraham baut ein Altar. Das war immer ein Zeichen, hier bin ich Gott begegnet. Bethel, Bethel. Das liegt ja in Bielefeld, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Bethel. Das Land Israel, das, was wir jetzt jeden Tag in den Nachrichten sehen, das ist das Land Abrahams. Genau dort findet das statt. Im Moment gibt es ja in Deutschland 83 Millionen Nahostexperten, die genau wissen, was gut und was richtig ist. Es ist schon erstaunlich. Es ist heikel. Das ist ein schwieriges Thema. Es ist das Land Israel und das hat für das Volk Israel eine Bedeutung, die wir nicht verstehen können, glaube ich, weil es immer zurückzuführen auf diese Verheißung Gottes ist, dieses Land. Dabei gab es ja die meiste Zeit der Neuzeit gar kein Land Israel, also kein Staat Israel, der ist noch relativ jung. Natürlich sind wir hier gegen Terror und stehen an der Seite Israels. Terror und Krieg, das geht ja immer auf Kosten der Zivilbevölkerung. Kollateralschäden, das hört sich immer so neutral an, aber das sind ja Menschenleben. Das sind ja Menschen zuhauf gestorben. Ich bin bei der Vorbereitung daran hängen geblieben, dieses Land werde ich deinen Nachkommen schenken. Dieses Land werde ich deinen Nachkommen geben. Und wer sind die Nachkommen Abrahams? Natürlich die Juden. Und durch die Juden auch wir Christen, weil wir berufen uns ja auch auf Abraham. Aber nicht nur, auch Ismael, auf den sich die Moslems berufen, haben Abraham als Stammvater. Nur als Gedanke. Der zweite Punkt, Treue zur Berufung. Obwohl er seiner Berufung gefolgt war, war ja nicht alles gut. Als er nach in dieses gelobte Land kommt, das Gott ihm versprochen hat, und der Auftrag lautete, geh dorthin, dann werde ich dir segnen. Und dann kommt er dorthin und baut Gott den Altar, nochmal Erneuerung. Und dann Hungersnot, Katastrophe. Und er überlegt, was er machen kann, geht nach Ägypten, da gibt es, irgendwie kommt es in der Bibel häufiger vor, in Ägypten ist immer alles besser. Dann geht er dorthin und da gibt es genug zu essen. Und weil er Angst bekommt vor dem Pharao, eine Frauengeschichte, gibt er seine Frau als seine Schwester auf, eine Lüge, die fliegt ihm um die Ohren. Und trotzdem, obwohl er das Land verlassen hat und gelogen hat, lässt Gott ihn dort weiter reicher werden. Obwohl er vielleicht an seiner Berufung gezweifelt hat, das kann ich mir jedenfalls gut vorstellen, wenn wir uns vorstellen, wir tun alles, was Gott will und dann ist es immer noch nicht schön, sondern anstrengend, dann kann das schon mal ins Wanken kommen, oder? Da können solche Gedanken, solche Zweifel, das kennen wir auch aus der Bibel ganz am Anfang, sollte Gott wirklich gesagt haben? Genau diese Gedanken. Ich kann mir gut vorstellen, also wenn ich Abraham gewesen wäre, ich wäre wahrscheinlich nicht ausgesucht worden, aber ich hätte an dieser Stelle tatsächlich den Gedanken, habe ich mir das nur eingebildet, dass Gott mir gesagt hat, geh dahin? Oder wie war das? Naja, er bleibt dabei und kommt tatsächlich nach dem ganz schönen Hin und Her, das lohnt sich nochmal zu lesen, Genesis 12 und 13, kommt er zurück nach Ägypten und ist sogar noch reicher geworden in dieser Zeit. Reichtum ist damals häufig ein Zeichen von Segen Gottes gewesen. Und sein Neffe, der Sohn von Milka, der ist auch reicher geworden. Und er kommt mit seinem ganzen Besitz und Großfamilie zurück in das Land Kanaan, dort, wo er aufgebrochen ist. Kommt nach Südisrael, der Besitz, der wächst weiter. Und dieser Wachstum, dieser Segen bringt Probleme. Ein echtes Leben bringt einfach Herausforderungen, wenn es zu viel Wachstum gibt. Das Problem des Weidelandes, das war wahrscheinlich ein bisschen anders, als wir das heute so kennen. Die Ressourcen waren begrenzt. Man konnte nicht einfach sagen, ja, dann bauen wir da noch irgendwas an, sondern man hat geguckt, was da war. Und die Hirten waren darauf angewiesen, auf das, was sie vorfanden. Grundlage für den Reichtum war die Weidefläche für ihre Herden. Und das war bedroht und es entsteht ein Streit erst zwischen den Hirten und es drohte ein Streit zwischen den beiden, zwischen Abraham und Lot zu werden. Nun ist Abraham ja in diesem verheißenen Land und kommt geläutert aus dieser Ägyptenzeit und trotzdem wieder ein Problem. Wie gehen wir mit Berufung um, wenn wir das so erleben? Wie gehen wir damit um? Wissen wir, was unser Auftrag ist? Wisst ihr, was eure Berufung ist? Könnt ihr das sagen für euch? Mit meinem Leben möchte Gott, dass ich das und das tue oder das ist mein Auftrag? Wenn nicht, keine Panik. Muss man nicht. Es gibt immer noch den Rahmenvertrag. Menschen mit Jesus bekannt machen, Gott lieben, die Nächsten lieben und sich selbst. Also wenn man das nicht konkreter hat, dann gilt das auf jeden Fall. Und darin treu sein, Beziehungspflege mit Gott gehört dazu, Gemeinschaft leben. Aber wenn du eine konkrete Berufung hast, wenn du vielleicht sogar Gott darum gebeten hast, und er das tatsächlich geschenkt hat, dann bleibe treu. Für mich ist das wirklich ein ernstes Thema, wenn ich höre, dass Menschen diese Berufung nicht ernst nehmen. Weil ich weiß, dass Gott immer in dem Handeln mit Menschen Bünde eingegangen ist. Und jede Berufung ist auch eine Art Bund. Zu dem kann ich auch Nein sagen. Aber wenn ich Ja gesagt habe, dann sollte ich nicht bei den ersten Herausforderungen absagen. Man kann einen Bund brechen, auf jeden Fall auflösen, aber das hinterlässt immer Narben und kein Segen. Ein Beispiel dafür, manchmal werde ich gefragt, warum man denn, ich muss doch nicht heiraten zum Beispiel oder sowas. Aber ich glaube, dass ich bin ein sehr großer Freund davon, von Ehen, weil ich glaube, dass Beziehungen immer sehr fragil sind, immer sehr, sehr leicht instabil werden können. Und Gottes Angebot ist eigentlich Stabilität. Gottes Angebot für Beziehungen und auch für Ehen ist eigentlich so ein Rahmen, ein Schutz. Es ist ein Bund mit Gott, bei dem Gott immer all in geht, bei dem er immer sagt, ja, ich bin dabei. Ich biete euch alles an. Ich biete euch meinen Segen an. Ich habe mich persönlich mal dazu entschieden, dass immer, wenn ich kann und wenn es die Möglichkeit irgendwo gibt, dass für einen gebetet wird oder jemand gesegnet wird, dann gehe ich dahin. Das wäre ja geradezu fahrlässig, das nicht zu tun. Das könnte ja die Gelegenheit sein, durch die Gott mich stärken und mir Stabilität geben möchte. Also Berufung hören und ihr folgen, das ist schön, Segen, kann aber auch schwer sein durch Herausforderungen. Und deshalb ist Treue zur Berufung auch bei Hindernissen nicht selbstverständlich, aber unbedingt empfehlenswert. Mein letzter Punkt heißt, Gelassenheit hilft. Das war ja hier links, rechts, egal. Ne? Das war ja fast aus der Bibel 1:1 rausgezogen. Bei Abraham war dieser Hirtenstreit vielleicht so ein Weckruf. Weckruf zur Veränderung. Aber Wachstum stellt auch die Rahmenbedingungen in Frage und dieser Wachstumsstreit, der hier zugrunde liegt, den kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen. Wenn Kinder wachsen und dann zwickt es vielleicht nicht untereinander, sondern da zwickt die Kleidung vielleicht schon mal oder zwischen Eltern und Kindern zwickt es manchmal oder Eltern müssen auf jeden Fall Rahmenbedingungen schaffen. Ich habe ja vorhin von diesem Murmeltier gesprochen und darauf bin ich gekommen, weil ich gedacht habe, der Abraham, der ist da losgezogen, war an dem Ort, wo er hin sollte und dann kommt diese extra Runde Ägypten und dann ist er wieder am selben Ort. Und wieder wartet eine Herausforderung auf ihn und diesmal diese Herausforderung mit seinem Neffen Lot. Ich habe mich gefragt, ob Abraham genauso entschieden hätte, wenn du nach links willst, dann geh nach links, wenn du nach rechts willst, geh nach rechts. Ich nehme dann immer das andere, du such dir es aus. Ohne die Ägyptenerfahrung, ob er das auch gemacht hätte. Da hat er Erfahrung gesammelt. Da hat er gemerkt, hey, ich habe versagt. Ich habe nicht vertraut. Da hat er Erfahrungen gemacht, die ihn irgendwie ein bisschen gelassener haben werden lassen, glaube ich. Weil als er hier wieder landet, da ist er wieder derjenige, der absolutes Vertrauen zu Gott hat. Egal was passiert, egal ob ich nach da oder Gott wird mich segnen. Wo ich bin, ist eigentlich egal. Das wusste Abraham durch die Erfahrung, die er gemacht hat. Er ist völlig gelassen und vertrauensvoll, gütig und freigebig. Und der Lot sucht ja nach bestem Wissen und Gewissen aus. Das ist ein bisschen anders, als wir es heute. Wenn ich irgendwas teile, einen Kuchen, und dann sage ich, Harald, hier, such dir es aus. Wenn er Anstand hat, nimmt er das Kleinere. Und ich habe das Größere. Das hat der Lot nicht gemacht. Lot hat das Große, das Bessere, das Filetstück genommen. Er hat es anders gemacht. Und leider war es trotzdem dann nicht so toll. Das kann man auch in der Bibel weiterlesen. Das kam ja auch hier schon vor. Das waren Menschen, keine guten, schlechten Menschen, also ähnlich stand ja da. Das haben wir gehört. Aber sie kommen beide in diesem Segensland Gottes unter. Beide finden ihren Platz. Abraham wird weiter gesegnet und zum Abraham. Und danach folgen viele Anführer, Könige, Propheten, die nicht alle auf Gott hören und ihm folgen, aber Gott hat sein Segen verheißen und er hat es niemals zurückgenommen. Deshalb für uns, was können wir lernen von Abraham? Was können wir lernen von dem, was wir über Gott gehört haben? Wenn ich Gott um eine Berufung bitte, dann sollte ich auch bereit sein, das zu tun. Dann sollte ich auch losmarschieren, vertrauensvoll. Und treu sein, auch bei Hindernissen. Es braucht Geduld und Gott vertrauen. Aber ich glaube, dass es sich immer lohnt, dieses Gebet zu sprechen, weil es auch motiviert und weil Gott diese Wege segnet. Und weil es leichter zu sagen, jawohl, das ist mein Auftrag. Zumindest bis zum nächsten. Und wie können wir dem auf die Spur kommen? Ich glaube, auf jeden Fall ist Beten mit offenem Herzen und mit offener Bibel immer ganz gut. Sicher ist es leichter in einer Gemeinschaft mit anderen Christinnen und Christen. Es ist gut, wenn man mutig ist. Und wenn man dann nichts hört, dann darf man nicht traurig sein, weil es gibt ja den Rahmenvertrag. Der gilt immer. Also wie gehen wir jetzt damit um? Ich habe hier aufgeschrieben, ausprobieren. A, persönliche Berufung, B, Rahmenvertrag, C, will nicht. Ich würde euch einladen, ich werde gleich ein Gebet sprechen und wenn ihr wollt, dann könnt ihr das für euch mitsprechen. Gott, ich möchte gerne wissen, was möchtest du für mein Leben? Dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr das wollt. Und ihr müsst das ja auch nicht sagen, also Gott kommt schon zu seinem Ziel. Er sagt es euch auch, wenn ihr nicht persönlich darum bittet, hat er bei Abraham ja auch gemacht. Aber ihr könnt auch immer Nein sagen, das bleibt ja immer freiwillig. Aber ich würde euch empfehlen, euch darauf einzulassen, weil es das Leben ist, was Gottes Willen entspricht. Das zu tun, was er möchte. Und jeder Mensch ist begabt und hat seinen Platz in dieser Welt und auch in Gottes Welt und in Gottes Reich. Lasst uns beten. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du durch Jesus Christus uns gezeigt hast, was dir auf dem Herzen liegt, diese Beziehung zwischen Menschen und dir wiederherzustellen. Du bist auch mit Jesus all in gegangen. Du hast alles gegeben. Und das alleine sollte Motivation für uns sein, auch dir unser ganzes Leben zu geben. Immer wieder neu. Alle Dinge, die uns lieb und teuer sind und die manchmal in Konkurrenz zu dir stehen. Schenk uns die Bereitschaft, sie loszulassen vor deinem Kreuz. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns auf dieses Abenteuer einlassen und Gott fragen können, was ist meine Berufung? Gibt es eine persönliche, spezielle Berufung für mein Leben? Herr, ich möchte dich bitten, dass wenn du für jemanden hier das hast, dann sprich ihn jetzt an. Und lass uns nicht los und bleib dran. Wir sind manchmal ein bisschen schwerhörig geworden, wenn es um dein Reden geht. Und schenk uns den Mut, deinen Willen zu tun. Die Menschen, die dich noch nicht kennen, zu sehen und zu lieben. Dich zu lieben und Zeit in diese Beziehung zu investieren. Allmächtiger Gott, wir beten dich an, weil du der Anfang und das Ende bist. Wir kommen an keiner Stelle an dir vorbei, weil du uns umgibst. Und das wollen wir auch nicht. Rede zu uns, Herr. Und schenke uns so viel Vertrauen, wie Abraham es hatte. Auch wenn andere sagen, das ist verrückt. Amen.